Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Für langfristige Anleger ein völlig unterschätztes, weil vielleicht auch zu selten besprochenes Risiko in einem Aktien- oder ETF-Depot ist das Währungsrisiko. Genau deshalb möchte ich heute über dieses wichtige Thema sprechen. Legen wir los. So, wenn wir über die Risiken der Aktienanlage sprechen, dann meinen wir in der Regel die verkehrte Auswahl dessen, was wir ins Depot legen, oder wir kaufen zum falschen Zeitpunkt, oder wir haben natürlich bei Einzelaktien auch das Risiko, dass uns Nachrichten auf dem falschen Fuß erwischen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn jetzt jemand auf euch zukommt und sagt, welches Währungsrisiko hast du denn in deinem Portfolio, könntet ihr da sofort antworten? Müsst ihr natürlich auch nicht. Denn langfristig ist es, sofern man ein diversifiziertes Portfolio hat, kein Problem. Es ist aber bei ganz vielen Anlegern nun mal nicht so, dass sie ein diversifiziertes Portfolio haben. Zum Beispiel, wer ausschließlich in den MSCI World spart, der ist ja nicht diversifiziert. Der ist diversifiziert über die Anzahl der Aktien hinweg. MSCI World klingt ja auch schon ein bisschen so, aber der ist regional nicht diversifiziert, weil deutlich mehr als 2/3 nordamerikanische Aktien. Der ist über die Branchen nicht diversifiziert, weil er überwiegend, zumindest momentan, in Tech-Aktien investiert. Das kann sich natürlich auch mal ausgleichen. Also der MSCI World, der gewichtet ja nicht permanent gleich, sondern wenn jetzt zum Beispiel Industrieaktien oder Ölaktien im Kurs stark steigen sollten, stärker als Tech-Aktien, dann werden die mit der Zeit auch höher gewichtet. Er ist aber eben auch ganz überwiegend im US-Dollar investiert. Und darüber müssen wir sprechen. Und darüber spreche ich, weil ich eine Frage gestellt habe, bekommen habe von dem, darf ich den Namen eigentlich, ich denke nur Vorname ist okay, oder? Also von dem lieben Colin, sehr schöner Name, aus der Schweiz. Der hat mir geschrieben: Ich hoffe, es geht dir gut an diesem sonnigen Tag und der nächste Podcast ist bereits in der Pipeline. Ist jetzt schon 3 Wochen her, aber tatsächlich ist heute auch ein sonniger Tag. Ich gehöre nun bald seit einem Jahr zu deinen treuen Abonnenten auf Spotify und schätze deine Beiträge immens. Deine gut nachvollziehbaren, hat er geschrieben, ich lese es ja nur vor, deine gut nachvollziehbaren Argumentationsketten und die kritische Reflexion schätze ich sehr und es hilft mir bei meinem eigenen Arbeitsalltag. Herzlichen Dank für das Feedback. Als Schweizer Anleger, primär Aktien-Direktanlagen, leide in Anführungszeichen nicht regelmäßig unter der Stärke des Schweizer Franken, wenn ich zum Beispiel am US-Markt partizipiere. Wie gehst du mit dem Thema Fremdwährungsexposure um, also Fremdwährungsanteil in einem Portfolio? Erachtest du Hedges als sinnvoll? Natürlich bist du mit deiner Referenzwährung Euro, das erlaube ich mir, dir zu unterstellen, in einer etwas anderen Situation als ich. Was meint er? Der Euro ist tendenziell schwächer in den letzten Jahren gewesen als der Schweizer Franken. Vollkommen korrekt. Trotzdem interessiert mich deine Sichtweise. Liebe Grüße aus der Schweiz. Also zuerst mal sende ich die lieben Grüße zurück. Und bevor wir hier gleich einsteigen, muss ich nochmal draufdrücken. Ich habe hier gerade vor mir die Germany Top Investing Podcast, Apple Podcast Chart. Auf 1, wer weiß es, alles auf Aktien. Da sie sind unschlagbar, also nicht nur, weil die Welt dahinter steht, sondern auch, weil sie halt jeden Tag rauskommen. Der Algorithmus ist quasi unbesiegbar. Handelsblatt Today kommt, na, wie der Name schon sagt, halt auch jeden Tag, zumindest 5 Tage die Woche, habe ich auch keine Chance. Finanzfluss, ja. Output, Maschinen, auch keine Chance, ist in Ordnung. Ohne Aktien wird schwer, kommen auch täglich, auch keine Chance. Wall Street mit Markus Koch, auch jeden Tag, kann ich nichts machen. Echtgeld TV, ja, die machen das sehr gut. Auch Christian Röhl, alles gut, also ich gehe jetzt hier durch, als ob ich jetzt hier sagen würde, ja, den könnt ihr vergessen. Ja, das ist nochmal Finanzfluss, beziehungsweise Thomas Kehl mit Holger Graf, kommen auch häufiger. Own It, der Female Finance Podcast, kann ich nichts zu sagen, aber werden ja nicht umsonst dastehen. So, dann kommt Buy the Dip. Ja, kann ich gelten lassen, weil ich ja beteiligt bin. Immocation, nochmal Scalable Röhl, sicherlich gut. Mario, die Output-Maschine ist auch dabei. Kenne ich nicht. Und dann komme ich. Ja, das, Jungs, Mädels. Ja, das ist hier, ich bin David, die sind Goliath. Top 10 verlange ich nicht mehr. Habe ich früher verlangt, aber mittlerweile ist der Podcast-Markt so eng. Diese lange Vorrede, aber ja durchaus unterhaltsam, möchte ich nutzen, um euch zu bitten, diesen Podcast zu abonnieren und mir gerne auch eine positive Bewertung zu geben. So, ich habe das jetzt gemacht. Jetzt sprechen wir über Währungsrisiken. Und zuerst mal schauen wir auf die Situation vom Colin. Und die ist so, das wäre für mich okay. Für uns ist es tatsächlich etwas relevanter, weil der Euro deutlich stärker schwankt gegenüber anderen Währungen. Und darum geht es am Ende. Es geht um die Stärke des Euro und die Schwäche des Euro. Solange ihr euer Geld irgendwann ausgebt in Euro, solange ihr irgendwann umtauscht in Euro, solange ihr in Euro bezahlt, ein Euro-Depot habt, ist das nun mal eure Referenzwährung. Völlig egal, was man sich, das ist mein Lieblingsspruch, wie ihr wisst, vielleicht bei Goldanlegern gibt es das manchmal. Ja, das darf man nicht in Fiat-Währungen umrechnen, sondern Gold hat ja seinen absoluten Wert gegen... Bitteschön. Solange ich nicht mit Gold irgendwann bezahlen muss, muss ich Gold ja gedanklich irgendwann in Fiat-Währungen umtauschen können. Ich werde wohl nie mit Gold-Unzen und Silber-Unzen bezahlen. Also muss ich gedanklich umtauschen. Wenn ich plane, irgendwann in die USA auszuwandern, ist was anderes oder in die Schweiz. Ansonsten sind es nun mal Euro, mitgehangen, mitgefangen. Der Euro gegenüber dem Schweizer Franken stand im Jahr 2018 bei 1,20 und jetzt steht er bei 0,93. Für 7 Jahre geht das eigentlich. Natürlich sind das 20% der Stärke, die den Colin am Ende etwas Rendite gekostet haben. Zumindest wenn er Euro-Aktien hatte. Und uns wurde diese Rendite bei unseren Holdings in Schweizer Aktien geschenkt. Bei dem US-Dollar zum Schweizer Franken ist es ähnlich. Also das sind keine so dramatischen Bewegungen. Ja, in den letzten Monaten war es recht heftig, aber wir müssen ja auf den langen Zeitraum schauen. Also wir waren 2000, nehmen wir mal genau 10 Jahre, da standen wir bei 0,96 und jetzt stehen wir bei 0,8375. Das geht eigentlich auch noch, aber die Tendenz ist klar. Für einen Schweizer Anleger ist die Stärke des Franken in seinem Portfolio ein Problem. Und da kommt er am Ende des Tages natürlich auch nicht raus. Wichtig ist nur, dass es nicht ein Währungsverhältnis ist, was ihn hier belastet, weil natürlich die Schweiz wirtschaftlich eine gewisse Sondersituation hat. Der Schweizer Franken gilt gewissermaßen als sicherer Hafen. Der Grund dafür wahrscheinlich, weil die Schweiz natürlich auch jahrzehntelang davon gelebt hat, dass aufgrund ihrer Sonderstellung, ihrer Neutralität wahnsinnig viel Kapital aus allen guten und schlechten Regionen der Welt in die Schweiz geflossen ist. Deswegen gilt der Schweizer Franken so ein bisschen als sicherer Hafen. Das hat ein klein wenig abgenommen aufgrund der Tatsache, dass die Schweizer Notenbank sehr deutlich gemacht hat in der Vergangenheit, dass sie aktiv wird. Und immer dann, wenn du eine Notenbank hast, also in dem Fall die SNB, die interveniert, dann ergibt sich daraus natürlich für Investoren auch ein Risiko. Wir erinnern uns vielleicht an den Frankenschock. Unter dem Aspekt finde ich die Bewegung jetzt gar nicht so dramatisch, aber sie ist vorhanden. Generell ist das etwas, was man im Depot beachten sollte, sogar beachten muss, denn es ist ein unterschätztes Risiko. Diversifikation, das hören wir immer. Warum diversifizieren wir überhaupt? Ja nicht, weil wir so viel Spaß haben, uns mit so vielen Dingen gleichzeitig zu beschäftigen, sondern weil wir damit das Risiko reduzieren. Diversifikation bedeutet erstmal, das Geld auf verschiedene Anlageklassen, auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Regionen und ja eben auch auf Währungen zu verteilen. Und damit das Risiko einzelner, isolierter Marktbewegungen abzufedern. Im Übrigen könnte man auch über Diversifikation in den Branchen und Regionen sprechen, weil auch das in vielen Depots zu kurz kommt. Gerade Depots, die in den letzten Jahren aufgelegt wurden. Warum? Und die haben das gespürt, zum Beispiel im April, weil die USA so sehr alles dominiert haben, dass man sagt, naja, die beste Rendite bekomme ich da. Die beste absolute Rendite bekommt man dann, wenn man anständiges Timing betreiben kann. Wenn man also weiß, in den nächsten 2 Jahren entwickeln sich diese Aktien besser, dann sollte man nur die kaufen. Das gibt die beste Rendite. Weil man das aber eben nicht weiß, ist es vollkommen normal, dass man mit einem diversifizierten Portfolio in Phasen, in denen ein Markt, so wie eben der US-Markt lange Zeit, massiv outperformt, dass man dann dieser Rendite hinterherhinkt, weil man sich eben entschlossen hat, nicht all in zu gehen. Das ist vollkommen normal. Also wenn ihr euer langfristiges Depot anschaut und ihr sagt, das konnte mit dem Nasdaq 100 lange gar nicht mithalten. Ja, jetzt gab es einen deutlichen Rücksetzer, aber im 10-Jahres-Performance-Check wird wahrscheinlich der Nasdaq 100 die meisten Privatanlegerdepots outperformed haben. Das ist okay. Die Alternative wäre, nur auf Tech-Aktien zu setzen. Und das kann Ewigkeiten gut sehen, gehen muss aber nicht. Also, wer nur in Tech-Aktien investiert, der spekuliert, der ist nicht wirklich breit aufgestellt. Das gilt natürlich auch, wenn er 10 verschiedene Unternehmen hat. Das heißt also, 10 verschiedene Tech-Unternehmen, es ist immer noch die gleiche Branche, es ist immer noch das gleiche Land. Wer nur in US-Aktien investiert, ist ein Spekulant, denn er trägt ein Währungsrisiko und das ist oft nicht auf dem Radar. Das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, wenn wir im Podcast drüber sprechen, bei The Dip. Ja. Da erlebe ich das an den Kommentaren. Warum sollte ich denn? Die Aktie ist doch viel stärker, die Aktie ist doch viel stärker. Ich muss in einigen Branchen mich für ein anderes Unternehmen entscheiden. Schlicht aufgrund der Tatsache, dass ich sage, ich brauche aber hier ein Unternehmen, welches nicht amerikanisch ist. Und das hat auch lange Zeit bedeutet, sich wirklich aktiv für Unternehmen zu entscheiden, die vielleicht in der Performance die etwas schlechteren Aussichten haben. Ich kann nicht diversifizieren und nur in US-Aktien investieren. Wenn du in einer anderen Währung investierst, als der, in der du dein Leben finanzierst, zum Beispiel Euro, dann spielt der Wechselkurs eine entscheidende Rolle für deine tatsächliche Rendite. Und genau hier kommt der Punkt, den viele übersehen. Stell dir vor, du investierst also 10.000 Euro in ein breit gestreutes US-Aktienportfolio. Oder dann nehmen wir gleich einen ETF auf den S&P 500. Und der Index steigt um 10%. Ich glaube, die meisten von euch wissen es, ich muss es aber einmal der Form halber sagen, wenn in der gleichen Zeit der US-Dollar gegenüber dem Euro um 10% fällt, also der Euro aufwertet, so wie jetzt zuletzt, dann ist dein Gewinn aus Sicht eines Euro-Investors wieder komplett weg. Ja, aber eigentlich ist er den Aktien da, spielt keine Rolle. Du siehst in deinem Depot dann nicht diesen Gewinn. Warum bin ich mir sicher, dass die meisten von euch das wissen? Weil die meisten, so wie auch ich, das in einigen Positionen gespürt haben. Ja, der Euro zum US-Dollar war knapp an der Parität und er ist jetzt bei 1,11. Das sind 10%. Darüber hinaus sind auch noch US-Aktien schwächer gelaufen. Das muss man gemerkt haben. Und dementsprechend ist es wichtig zu beachten. Der Gewinn ist nicht weg. Er ist nur für den Euro-Investor komplett weg. Nur das Investment in Dollar ist mehr wert geworden. Aber in meinem Depot oder auch wenn ich verkaufe, wird automatisch zurückgewechselt. Andersrum kann natürlich ein starker Dollar meine Rendite verbessern, auch wenn die Aktien nicht stark steigen. Wenn der Index nur 5% zulegt, aber der Dollar gegenüber dem Euro 10% gewinnt, dann habe ich als Euro-Anleger 15% plus gemacht. Völlig real. Währungsbewegungen können also die Performance entweder verstärken oder komplett auslöschen oder ins Minus führen. Und das ist das eigentliche Risiko. Du bist immer, und das lässt sich nicht verhindern, diesen Wechselkursen ausgeliefert, wenn du nicht diversifizierst. Und dafür, das sage ich jetzt auch nur, weil ich einmal eine Nachfrage bekommen habe, die ich nachvollziehen kann, aber schaut unter die Videos, genau diese Fragen kommen. Es ist zu 100% egal, wo ich die Aktie kaufe. Ob ich also meine Aktie in den USA kaufe und dementsprechend mein Broker dafür, in der Regel braucht man da ein eigenes Konto, aber nicht immer, wenn man kein Konto hat, dann wird es automatisch in Euro umgetauscht. Ob ich also in Dollar kaufe an der Nasdaq oder ich kaufe in Frankfurt oder in Xetra, ist völlig egal. Meine Position wird immer auf Euro-Basis ausgewiesen. Es ist die gleiche Aktie, die gleiche ISIN. Meine Performance wird immer in Euro gerechnet, egal wo ich kaufe. Realbeispiel. Zwischen 2017 und 2020 gehe ich jetzt mal davon aus, ich nehme es einfach an, hätte jemand ausschließlich US-Aktien im Depot. 2017 lag der Euro bei ungefähr 1,05 Dollar. Anfang 2018 stieg der Euro stark an auf über 1,25. Das heißt also, er hat in kürzester Zeit um 20%, fast 20% zugelegt. Wenn dein US-Aktienportfolio, wie dort geschehen, 10% zugelegt hat, aber gleichzeitig der Euro 20% stärker wurde, dann hast du am Ende einen Verlust in Euro gemacht. Verlust, Verlust, Verlust. Völlig real. Das heißt also, diese negativen Renditen sind dann real und die müssen auch nicht irgendwann wieder aufgeholt werden. Und jetzt kommt der Punkt, wo man sagt, ja, aber der Euro, es ist, meine Güte, es ist immer noch der Euro, das ist doch schwach. Wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre zurückschaue, den Euro zum US-Dollar, den gibt es als Zahlungsmittel erst seit, wann haben wir diese kleinen Päckchen bekommen? 2002. So. Da standen wir in etwa, lass mich gucken, bei 0,86, 0,87. Glaubt ihr denn, irgendjemand hätte im Jahr 2002 gesagt, kann durchaus passieren, dass sich hier der Euro gegenüber dem US-Dollar auf 1,60 entwickelt. Also von 0,80 oder 0,90 auf 1,60. Da hätte jeder gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein. So schwach, der Euro kann gar nicht gegenüber dem US-Dollar so aufwerten. Überleg doch mal, von Anfang an war das doch hier eine Fehlkonstruktion. Und dann haben wir die Schwachen mit reingenommen und Maastricht und alle geschlagen. Viel mehr Bürokratisierung. Als ob der Euro gegenüber dem US-Dollar sich verdoppeln würde. Ich wollte hämisches Lachen nachmachen. Und was passiert? Er ist auf 1,60 gestiegen. Zum einen, weil es mal wieder nicht so schlimm kam und trotz der, und jetzt könnte ich Namen nennen, aber so bin ich einfach nicht, trotz der Tatsache, dass der Euro dann doch nicht implodiert ist und der untergegangen ist und so weiter, also selbst Professoren und studierte Ökonomen und natürlich eine Menge crashartige Influencer haben uns immer erzählt, dass der Euro gar keine Chance hat. Das will also Freunde. Das war auch schon vor 25 Jahren so und dann verdoppelt er sich. Es kommt nicht nur auf die Eurozone an, sondern auch auf die Politik der USA. Wir waren wieder in etwa, ruft euch mal einen langfristigen Chart des Euro-US-Dollar aus, so langfristig wie ihr könnt. Der beginnt wahrscheinlich schon Anfang der 70er Jahre und dann sagt, da gibt es kein Euro. Man kann aber den Währungskorb einfach zurückrechnen. Stand er bei 0,60, 1980 stand er bei 1,16, sind wir wieder zurück auf 0,65, hat er sich verdoppelt auf 1,20 Anfang der 90er, Mitte der 90er stand er bei 1,40. Ja, hat sich mehr als verdoppelt innerhalb von 15 Jahren. Glaubt ihr da zu dem Zeitpunkt, hat irgendjemand gesagt, nein, also schau doch mal an, Technologie findet in den USA statt. Nee. Solche Bewegungen werden nie vom Markt antizipiert. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, wie sollte denn der Euro auf 1,20 oder 1,30 steigen, da wird er ja schon komisch angeguckt. Wenn man sagt, na, meine Güte, ja, die USA mögen Probleme. Es kommt nicht nur darauf an, wie es in der Eurozone läuft. Es kommt ganz maßgeblich auch an darauf, wie ist denn die Politik in den USA. Und wenn alle Welt einen schwächeren Dollar möchte und dann darüber hinaus auch eine De-Dollarisierung ja real stattfindet, der Dollar hat an Gewicht weltweit nachgelassen und es gibt auch noch sehr viel politischen Druck. Ja? Die USA haben nicht nur Freunde. Und ja, ein Großteil des Rohstoffhandels wird noch in Dollar abgerechnet, aber eben schon weitaus weniger als früher. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, der Euro wird gegenüber dem Dollar von Parität, mein Kursziel für dieses Jahr ist dann schon erreicht, da war ich wohl zu optimistisch, ja, aber wenn du bei Parität sagst, irgendwas zwischen 1,14 und 1,20, wie dem auch sei, das sind Bewegungen über Jahre. Aber wenn ich jetzt sage, der Euro könnte gegenüber dem Dollar auf 1,50 oder 1,60 steigen, da gäbe es wieder hämisches Gelächter. So etwas ist aber jederzeit möglich. Immer. Es war vor 20 Jahren möglich, es war vor 30 Jahren möglich, es ist auch jetzt möglich. Und wenn innerhalb der nächsten 10 oder 12 Jahre der Euro gegenüber dem Dollar auf 1,60 steigt, dann heißt das 60% Verlust, ja, auf Euro-Basis für Aktien, die ich auf Dollar-Basis halte. Würde ich deswegen meine US-Dollar-Aktien verkaufen? Nein, weil ich ja keine Währungsspekulationen betreibe, sondern weil ich ein diversifiziertes Portfolio haben möchte, gemäß der Entwicklung der Volkswirtschaften und trotz Trump, trotz der Tatsache, dass hier ein fragwürdiger Politiker und ein mehr als fragwürdiger Charakter im Amt ist. Das ist nicht das Ende der USA. Obwohl er den Boss Bruce Springsteen angegriffen hat. Die USA werden auch Trump überleben. Und dementsprechend möchte ich das in meinem Portfolio haben, die größte und nach wie vor wichtigste Volkswirtschaft. Mit einem Anteil bei mir rund 45%. Aber eben nicht 90% oder 80%. Das wäre eine Spekulation. Und das möchte ich eben nicht haben. Es geht auch nicht darum, US-Aktien komplett zu meiden. Ja, die US-Unternehmen sind ja weiterhin, gerade in den Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen. Also KI, es ist schon fast langweilig, das zu sagen, aber die Entwicklungen da sind nun mal rasant und da sind viele US-Unternehmen führend. Sie sind profitabel, sie sind innovativ, aber das Währungsrisiko deswegen komplett zu ignorieren, macht eben keinen Sinn. Es macht Sinn, in seinem Portfolio Aktien zu haben aus den USA, aber auch aus Europa, vielleicht aus Schwellenländern, aus der Schweiz, bei mir aus Schweden. Das macht Sinn, aber Schweden gehört zu Europa, I know. Ja? Ich würde nicht langfristig auf währungsgesicherte Fonds oder ETFs setzen. Diese Hedged-Produkte, dieser Hedging-Prozess kostet Geld, das würde ich nicht machen, sondern ich würde über Währungsräume diversifizieren. Einfach streuen. Das ist billiger als Hedging und macht mehr Sinn. Und dementsprechend, wer langfristig in ausländische Aktien investiert, muss sich bewusst sein, dass er immer mehrere Risiken trägt. Das Marktrisiko, aber auch das Währungsrisiko. Theoretisch können sich diese beiden Risiken verstärken oder aufheben, aber ohne Diversifikation bin ich diesen Risiken ausgesetzt. Deswegen lautet die Antwort auf die Frage, diversifizieren, aber für mich persönlich ist Hedging nichts, was ich machen würde. Das war's für heute. Macht's gut, bis nächste Woche. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.